Weil der zweite Fehler, über den heute leider viel zu wenig gesprochen wird, ist, dass wir den Klimaschutz, den Umbau auf erneuerbare Energien komplett verschlafen haben in den letzten 15 Jahren. Und wenn wir heute schon bei 85-90% der Stromerzeugung mit aus Erneuerbaren wären, dann hätten wir bei Weitem nicht diese Krise und diesen massive Inflation und diesen massiven Verlust von Wohlstand und diese große soziale Schieflage. Also wenn wir so viel vermögensbezogene Steuern hätten in Deutschland wie in den USA oder in Frankreich oder in Großbritannien, dann hätten wir 100 bis 120 Milliarden Euro im Jahr mehr.
Das war Marcel Fratscher und damit sage ich Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Ich bin Vicky und ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge. Und Henny, erzähl doch mal, worum es heute gehen soll.
Genau, also Hi nochmal von meiner Seite. Wir haben schon festgestellt, für die ökologische Transformation müssen wir investieren, Geschäftsmodelle ändern, bessere Technologien entwickeln. Und all das kostet nun mal Geld. Und die große Frage ist daher, woher soll das überhaupt kommen? In den letzten Folgen haben wir uns verschiedene Mittel angeschaut, die dem Staat dabei zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel Staatsschulden machen oder Subventionen organisieren. Und heute wollen wir uns dem Thema Steuern annähern, weil das eben auch eine gute Einnahmequelle ist. Auf der anderen Seite geht es dabei aber auch um ein Verteilungsinstrument. Also Steuern können auch Geld umverteilen und damit eventuell zum Klimaschutz beitragen.
Und dafür sprechen wir heute mit dem Top-Ökonom Marcel Fratscher. Marcel ist Präsident am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni. Außerdem kennen ihn vielleicht einige auch aus den Medien, wie zum Beispiel aus Fratschers Verteilungsfragen für die Zeit. Vielen Dank, dass du heute hier bei uns bist und dir die Zeit nimmst. Wir freuen uns sehr.
Ich danke euch. Vielen Dank, Vicky und Henrike. Freut mich, mit euch heute zu diskutieren.
Wir haben tatsächlich auf deiner Wikipedia-Seite gesehen, dass eins deiner Hobbys Bungee-Jumping ist. Und deswegen wollen wir als erste Frage von dir wissen, was aktuell deinen Puls höher schlagen lässt, von der Brücke zu springen oder der Blick in den Wirtschaftsteil der Zeitung?
Mit Sicherheit der Sprung von der Brücke, denn so traurig es klingt oder so schlimm die Krise, die wir im Augenblick haben, auch ist, für einen Wissenschaftler, für einen Wirtschaftswissenschaftler sind das wahnsinnig spannende Zeiten, weil ganz viele Dinge passieren, die wir so noch nicht gesehen haben, wo wir auch untereinander gar nicht einig sind, wie erklärt man das, was passiert jetzt. Also es sind eigentlich sogar sehr spannende Zeiten. Ja, es ist eine harte Situation, ne, für viele, die nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen müssen. Aber jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive ist es natürlich eine besondere Zeit.
Wir dachten ganz am Anfang, dass es am besten ist, nochmal einzuordnen, worum handelt sich es überhaupt beim Instrument der Steuererhebung und wie lässt sich das abgrenzen zu anderen Instrumenten, die dem Staat zur Verfügung stehen, nämlich der Schuldenaufnahme zum Beispiel oder der Finanzierung über den privaten Sektor.
Ich fange vielleicht mal ganz vorne an, so ungefähr bei Adam und Eva, aber nur ganz kurz. Ne? Der Staat, das sind wir alle. Ich glaube, das muss man erstmal sich bewusst machen. Ne? Es gibt niemanden, der heißt Staat und der irgendwie uns Geld schenkt, sondern das ist letztlich immer eine Frage, bei dem die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sich organisieren oder durch den Staat organisiert werden und der Staat finanziert sich eben über die Bürgerinnen und Bürger. Klar, viel über die Unternehmen, aber die Unternehmen gehören ja auch jemanden von uns. Und die große Frage ist, wie kann der Staat, also wir gemeinsam, die Dinge so finanzieren, die uns wichtig sind, die wir als Gemeinschaft haben wollen. Und das kann Bildung sein, das kann Klimaschutz sein, Sicherheit, aber eben auch Sozialstaat, also Umverteilung. Ja, also es gibt viele Dinge, wo wir sagen, das wollen wir alle gemeinsam. Obwohl das in seltensten Fällen wirklich alle sagen. Und ganz viel geht darüber, wie will man miteinander umgehen? Welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und die allermeisten, auch die viel Geld haben, würden sagen, ja, ist schon okay, dass ich mehr Steuern zahle, also dem Staat Geld gebe, damit der Staat dann mit meinen Steuereinnahmen auch eben Menschen mit wenig Einkommen, Menschen, die vielleicht älter sind, die vielleicht ja Hilfe benötigen, die krank geworden sind, die arbeitslos geworden sind, hier eine Absicherung zu ermöglichen. Also Es geht nicht nur um Umverteilung, sondern es geht eben auch darum, wie wollen wir als Gesellschaft leben und was sind die gemeinsamen Ziele. Und vielleicht noch ein Satz dazu, ne? Ich will jetzt nicht zu lange reden, es soll ja ein Diskurs werden, weil du ansprachst, Henrike, was ist jetzt wirklich mit Schulden und mit über Kredite und was soll über Steuern finanziert werden. Viele denken, Schulden ist was Schlechtes. Also Schulden kommt von Schuld. Wer will schon in der Schuld eines anderen stehen? Deshalb Schulden ist immer schlecht. Das muss man irgendwie begrenzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die falsche Frage, wenn man jetzt über den Staat nachdenkt, sondern es ist eigentlich viel mehr, was sind die Vermögen? Was ist der Wert? Was ist das Positive, was der Staat schafft? Und wenn er jetzt, sagen wir mal, in Bildung investiert, dann mag er Schulden aufnehmen, aber er schafft eben auch einen Wert, ne, was wirklich einen Mehrwert schafft. Und deshalb, glaube ich, dürfen wir nicht nur über Schulden nachdenken, sondern müssen auch immer über Vermögenswerte nachdenken. Und für mich ist das eigentlich das wichtigste Kriterium, wenn man sich überlegt, was der Staat jetzt tun soll.
Okay, dann dazu noch eine Nachfrage, weil wenn wir jetzt ganz konkret darüber reden, wie die ökologische Transformation finanziert werden soll, dann sind Steuereinnahmen ja nun mal ein Instrument. Und da frage ich mich, was denn so die Vorteile und die Nachteile davon sind, so eine Transformation dann über Steuern zu finanzieren.
Darf ich auch noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du sagst, der Klimaschutz, der muss finanziert werden. Eigentlich muss man es andersrum argumentieren und sagen, wenn du oder ich mit dem Auto fahren oder was wir auch immer tun, die Umwelt zerstören, dann müssen wir eigentlich für diesen Schaden gerade stehen. Wir müssen ihn kompensieren, so dass der Staat vielleicht auch eigentlich gar nicht investieren müsste oder Geld ausgeben müsste, um das Klima und Umwelt wieder zu schützen oder zu retten oder wiederherzustellen. Und deshalb wäre der erste Schritt für mich zu sagen, bevor wir jetzt über, wie sollen wir Klimaschutz finanzieren, sprechen, müssen wir sagen, wir müssen erst einmal so Dinge gestalten, dass die Umwelt nicht weiter zerstört wird. Und das wirkliche Problem ist, dass wir für unser Verhalten, alle von uns, externe Kosten verursachen, so die Ökonomensprache, für die wir nicht gerade stehen. Also wenn wir mit dem Auto fahren 100 Kilometer, dann ist der wirkliche Schaden an Klima, an Umwelt, an Gesundheit und andere Dinge eben nicht durch den Liter Benzin, den ich an der Tankstelle kaufe, abgebildet, sondern dann ist es nur ein Bruchteil. Und jedes Jahr subventionieren wir in Deutschland fossile Energieträger mit 65 Milliarden Euro. Also 65 Milliarden Euro, die mehr an Schaden entstehen, als was die Menschen für ihr Verhalten zahlen. Und das wäre für mich so ein erster Schritt, wenn man auch über Steuern und Abgaben spricht, zu sagen, eigentlich sollte erstmal der Preis, wir Ökonomen sagen immer, der Preis soll letztlich einen fairen Wert widerspiegeln, was an Schaden verursacht wird oder was es an Wert hat. Und das wäre der erste Schritt, zu sagen, das muss man erstmal hinbekommen. Und dann, klar, dann als zweiter Schritt zu deiner Frage, wie will man jetzt Klimaschutz, ja, wir haben schon die Erderwärmung, wir haben eine riesige Umweltzerstörung, wir wissen, dass so wie wir uns im Augenblick verhalten in Deutschland, sind wir nicht in Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung, da müssen wir also noch viel mehr tun. Deshalb meine Antwort wäre erstens mal, die Dinge stärker besteuern oder genau gesagt den Preis für die Dinge, die schädlich sind, dem wirklichen Kosten widerspiegeln lassen. Und das Zweite, klar, dann sagt man ja, aber es müssen ja auch Windkraftanlagen gebaut werden, es müssen Übertragungsnetze gebaut werden. Und da braucht man eine kluge Kombination zwischen privaten und öffentlichen. Also der Staat sollte eine gute Infrastruktur bereitstellen, Energienetze. Er sollte auf jeden Fall gute Regulierung machen, so dass die Unternehmen Anreize haben, in erneuerbare Energien zu investieren. Die sind ja heute schon viel, viel billiger als Gas oder Öl oder Kohle oder Atomkraft. Also es geht eher darum, auch hier die Privaten zu mobilisieren. Und jetzt, ja, wie können die staatlichen Investitionen jetzt in Energienetze, Infrastruktur finanziert werden? Da bin ich eigentlich relativ entspannt. In so einer Krise wie jetzt würde ich sagen, der beste Weg ist über mehr Schulden, mehr Staatsschulden. Weil in so einer Krise will man jetzt nicht sagen, wir heben jetzt die Steuern an. Also wir wollen jetzt, dass Leute mehr zahlen, weil das ist immer schlecht in der Krise, auch wenn es um Unternehmen gibt. Auch viele Unternehmen haben jetzt zu kämpfen, denen jetzt noch die Steuern zu erhöhen, macht keinen Sinn. Und deshalb ist es besser, über Kredite finanziert, zumal der deutsche Staat sich super günstig finanzieren kann zu extrem niedrigen Zinsen. Und daher wäre das für mich der bevorzugte Weg.
Also du hast jetzt ja gerade angesprochen, dass der bevorzugte Weg über Schulden wäre, weniger über Steuern. Würden aber noch mal gerne auf ein konkretes Steuerinstrument eingehen, nämlich auf die Vermögensteuer. Und da ist es ja so, dass jetzt auch gerade in Krisenzeiten oder während der Corona-Pandemie auch Hochvermögende eigentlich profitiert haben, beziehungsweise die Vermögen noch stärker gestiegen sind. Und da liegt es ja eigentlich nahe, dann auch zu fragen, ja, inwiefern wäre die Vermögensteuer da vielleicht ein bisschen anders zu betrachten. Klar, Mehrwertsteuern zu erhöhen oder ähnliches trifft in Krisenzeiten nochmal stärker auch die Schwächsten. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber durch die Vermögensteuer könnte man eben ja sehr viel mehr Einnahmen generieren. Manche Berechnungen haben gezeigt bis zu 25 Milliarden Euro. Und die könnten dann zum Beispiel eben auch für den Klimaschutz genutzt werden. Würdest du dem zustimmen und was würde aus deiner Sicht dann auch noch dafür sprechen?
Ich würde dem zustimmen. Ich würde aber noch eine Ergänzung machen. Bei Steuern geht es ja nicht nur um die Frage, wofür brauche ich Geld? Na, also deine Frage, für Klimaschutz brauchen wir jetzt zusätzliches Geld, entweder über höhere Steuern oder über höhere Schulden. Und langfristig, klar, kann man nicht alles über höhere Schulden finanzieren, sondern muss man schon gucken, was sind nach, so dass die Schulden nicht zu hoch werden, dass sie nicht nachher zum Problem werden. Das sind sie in Deutschland noch bei weitem nicht. Deutschland hat eine der niedrigsten Staatsschuldenquoten der Industrieländer und steht da extrem gut da. Sondern Steuern hat nochmal ein zweites Thema. Die Frage ist, was besteuert man? Und das macht ökonomisch einen Riesenunterschied, ob ich Vermögen besteuere oder Arbeit besteuere, Einkommen auf Arbeit. Und es gibt kein Land in der westlichen Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Jetzt kann man sagen, das ist ungerecht. Ja, die meisten würden sagen, ja, jetzt als Beispiel, die Steuereinnahmen von vermögensbezogenen Steuern in Deutschland, das ist vor allem Grundsteuer, also auf Immobilien, ein bisschen was auf ganz wenig auf Erbschaftssteuern, ist ungefähr 1% der jährlichen Wirtschaftsleistung. In USA, Frankreich, Großbritannien ist es knapp 4%. Ist das 3- bis 4-fache der Wirtschaftsleistung. Also wenn wir so viel vermögensbezogene Steuern hätten in Deutschland wie in USA oder in Frankreich oder in Großbritannien, dann hätten wir 100 bis 120 Milliarden Euro im Jahr mehr. Also das ist deutlich mehr als die 25 Milliarden, die du gerade angesprochen hast. Und man könnte dann eben sagen, okay, wenn man halt so viel mehr über Vermögen an Einnahmen hat und wie du auch eben gesagt hast, häufig auch leistungsloses Vermögen, also typische Beispiel ist, jemand hat eine Immobilie in der Stadt oder vielleicht sogar nur ein Grundstück, das liegt brach und jetzt in Berlin oder München oder wo auch immer in großen Städten hat sich der Wert von dem Grundstück in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt, ohne dass der Eigentümer irgendwas dazu beigetragen hat, sondern das ist nur, weil im Prinzip das Umfeld, die Menschen dort härter arbeiten, produktiver werden, hat der Wert des Grundstücks gewonnen. Und wenn man das es ist in allermeisten Fällen ist dieser Wertzuwachs des Vermögens komplett steuerfrei. Da zahlt man 0 Steuern drauf. Ja, und das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ne? Da könnte jeder von uns sagen, es macht doch keinen Sinn, dass jemand, der hart arbeitet, hier richtig viele Geld an, also viele Steuern zahlen muss darauf. Und jemand, der hier nichts tut, der das Glück gehabt hat, hier eine Immobilie zu haben und ein Grundstück, hat einen riesigen Wertzuwachs, ohne dass er irgendwas getan hat. Es ist aber auch ökonomisch unglaublich schädlich, weil wenn wir über Wohlstand sprechen, dann wollen wir doch, dass Menschen arbeiten, dass sie Risiken eingehen, dass Arbeit sich lohnt. Und das ist eben in Deutschland im Augenblick mit dem Steuersystem nicht gut genug gegeben. Und deshalb wäre es klug, Vermögen stärker zu besteuern, Arbeit weniger zu besteuern. Jetzt kann man fragen, wie will man Vermögen stärker besteuern? Du hast eine einmalige Vermögensabgabe ist im Gespräch, um eben so die Gewinner der Pandemie, du hast eben beschrieben, die Hochvermögenden haben an Wert, haben massiv an Vermögen aufgebaut, weil die Aktienkurse, also Werte von Unternehmen gestiegen sind, weil Immobilienwerte nach oben gegangen sind. Oder will man eine Vermögenssteuer, dass man diese auch Finanzvermögen stärker besteuert? Zwei andere Möglichkeiten, die ich persönlich bevorzuge, ist, dass man Grund und Boden, also Immobilien und vor allem Grund, deutlich stärker besteuert, so wie das andere große Industrieländer machen, USA, Großbritannien, Frankreich. Und dass man auch eine faire Erbschaftssteuer hat. Und das wären für mich so die zwei bevorzugten Art und Weisen, wie man deutlich mehr Steuereinnahmen generieren könnte und damit eben auch Arbeitseinkommen entlasten könnte. Also Menschen mit geringen, mittleren Einkommen eben steuerlich entlasten könnte, so dass sich für die auch das Arbeiten wieder mehr lohnt und mehr netto letztlich vom Brutto bleibt.
Was ich mich da frage, also gerade wenn es um Vermögen in Form von Grundstücken geht oder auch dann generell eine Erbschaftssteuer, sind damit nicht krasse Bürokratiekosten verbunden?
Ja, das ist immer so das Totschlagargument derer, die gegen vermögensbezogene Steuern sind. Ja, na gut, aber Arbeitseinkommen zu besteuern ist auch viel Aufwand und Sozialversicherungsbeiträge zu berechnen ist auch viel Aufwand. Also das kann ja kein Argument sein. Und klar, das Problem, das wir in Deutschland haben, wir haben seit 1996 keine Vermögensteuer mehr. Damals wusste man, wer was hat und was das an Wert ist. Das hat man heute nicht mehr. Man müsste also diese Information erstmal bekommen. Wer hat denn was für Vermögen? Und das wäre halt ein bürokratischer Aufwand, würde auch, ja klar, eine Verwaltungskosten verursachen, aber eben auch nur ein Bruchteil von dem, was nachher an Steuereinnahmen kommen würde. Also klar, das ist Verwaltung, aber das kann jetzt kein Argument sein gegen eine vermögensbezogene Steuer.
Dann würden wir gerne auch noch über die Lenkungswirkung von Steuern sprechen, weil das ja nicht in einem leeren Raum passiert sozusagen, sondern immer, wenn man die implementiert, dann ändert das ja auch was mit den Anreizen, denen man ausgesetzt ist. Und zwar würden wir gerne darüber sprechen im Kontext vom Klimaschutz. Also angenommen, wenn wir jetzt mal das Beispiel von einer erhöhten Steuer auf Fleisch nehmen, dann könnte man das ja auch als Instrument nutzen, um unser Verhalten zu ändern, weil Fleisch plötzlich mehr kostet, dann weniger davon konsumieren. Und so hat es dann einen Effekt auf den Klimaschutz. Wie schätzt du das ein? Also haben Steuern am Ende ein riesiges Potenzial, auch mehr Klimaschutz zu leisten?
Ja, Steuern haben einen riesigen Einfluss. In der Ökonomie reden wir ja häufig über Preise, ne? Also für uns sind Preise ganz wichtig, weil sie letztlich Kosten widerspiegeln sollen, Knappheiten widerspiegeln sollen. Und jetzt kann man sagen, ne, wie du zu Recht sagst, das Kilo Rindfleisch jetzt mal als Beispiel müsste eigentlich 5-mal so teuer sein, wie es ist. Es werden wahrscheinlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer die Haare zu Berge stehen und sagen, Gottes Willen. Ja, aber das sind die Zahlen. Rindfleisch 4-5-mal so teuer wie bisher, wenn die Produktion wirklich die wahren Kosten widerspiegeln würde. Also Landnutzung, Klimaeffekte, CO2-Ausstoß, Grundwasserbelastung und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man sagen, man erreicht diesen 4-5-fachen Preis in zweierlei unterschiedlicher Weise kann man ihn erreichen. Entweder sagt man, wir besteuern das. Also im Supermarkt wird einfach eine riesige Luxussteuer oder irgendwas aufgeschlagen. Sagen, nee, das müsste eigentlich 5-mal so teuer sein. Das wäre eine Möglichkeit. Die deutlich bessere wäre halt zu sagen, liebe Landwirte und Landwirtinnen, ihr könnt nicht mehr so die Nahrungsmittel produzieren. Ihr müsst auf Nachhaltigkeit achten, auf nachhaltige Produktion, auf Tierwohl, auf all die Dinge, die ja für uns einen Wert haben und auch die Umwelt und das Klima schützen. Und dann wäre automatisch die Produktion geringer und deutlich teurer. Und dann würden eben die Preise steigen. Und deshalb ist eine Steuer eigentlich in allermeisten Fällen eher das Second Best, das Zweitbeste. Das Beste ist wirklich von Anfang an Regeln so zu machen, dass Menschen in ihrem Handeln, dass da die Kosten berücksichtigt sind und die Kosten für Umwelt, für Klima, Kosten für andere Menschen, Belastung von Infrastruktur und so weiter. Und Steuern ist eher, wo man sagt, okay, wir wollen da nochmal eine zusätzliche Lenkungswirkung haben. Ne? Und klar, im Ökonomischen reden wir häufig von Second Best, dass wir sagen, die ideale Welt gibt es nicht. Deshalb müssen wir mit Steuern arbeiten, um eben hier so eine Lenkungswirkung zu entfalten. Und der CO2-Preis, wissen wahrscheinlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, haben davon gehört, ne? Der wurde ja eingeführt und der sollte dann pro Tonne immer weiter erhöht werden, um letztlich weg von fossilen Energieträgern zu kommen und hin zu erneuerbaren Energien, um da eben dann die relativen Preise so zu verändern, dass sich nachhaltiges Wirtschaften mehr lohnt. Aber auch das ist eigentlich nur ein Second Best, ne? Weil eigentlich sollten die, die Kohle oder Öl oder Gas nutzen, schon dort den viel, viel höheren Preis zahlen. Und dann würde das eben dazu führen, dass wir diese Lenkungswirkung hätten.
Ja, das stimmt natürlich. Alles auf jeden Fall müssten eben bestimmte, wenn wir jetzt beim Lebensmittelbeispiel bleiben, Preise irgendwie verändert werden, erhöht werden, um die tatsächlichen Kosten ja auch wieder zu spiegeln. Aber natürlich ist es auch so, dass es dann verschiedene Einkommensschichten auch unterschiedlich stark trifft. Ja, also auf der einen Seite sind wir uns darüber einig, dass Verhalten zu lenken schon sinnvoll ist, um Klimaschutz betreiben zu können. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass es nicht sich jeder gleichermaßen leisten kann oder dass eben die Preise dann unterschiedlich starken wirken auf Leute mit verschiedenem Einkommen. Wie kann man denn dann Klimaschutz gerecht, sozial gerecht gestalten?
Ja, das ist eine total wichtige Frage. Also letztlich sagst du zu Recht, wir brauchen jetzt massive Investitionen in erneuerbare Energien, in neue Produktionstechnologien und das kostet uns als Gesellschaft, also dem Staat, damit eben eine Menge Geld. Und wie will man das verteilen? Und zu sagen, ja, die starken Schultern müssen mehr tragen, das ist die Logik unserer sozialen Marktwirtschaft, unseres Gesellschaftsvertrags. Und schwächere Schultern sollten dementsprechend nicht belastet werden. Das ist macht völlig Sinn. Jetzt kann man sagen, ja, gibt Beispiel, wie man das machen will. Es gibt ja eigentlich einen Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung, ein Abkommen über ein Klimageld, in dem man im Prinzip eine Pauschalzahlung an alle Bürgerinnen und Bürger zurückgeben will, was man über den CO2-Preis, den ich eben genannt habe, an Einnahmen hat, um damit im Prinzip auch ja den Menschen zu sagen, guck mal, Klimaschutz lohnt sich, ist prinzipiell eine gute Idee. Ne? Ist jetzt auch nicht super zielgenau, weil im Prinzip jeder den gleichen Eurobetrag bekommt, ob das jetzt ein Millionär ist oder jemand, der vom Mindestlohn lebt. Also das ist jetzt auch nicht super zielgenau, aber das ist jetzt ein Beispiel, wie man eben proportional zum eigenen Einkommen Menschen mit geringem Einkommen ein bisschen stärker entlastet und damit eben auch soziale Akzeptanz schafft, den Leuten sagt, guck mal her, also dass ihr profitiert auch davon, dass manche Produkte, die jetzt, sei es ein Liter Benzin an der Tankstelle oder was man dann in einem Produktionsprozess der Wirtschaft nicht sieht, der Verbrauch von fossilen Energieträgern, das wird teurer und wir helfen euch halt, diese Kosten zu stemmen und helfen halt Menschen mit geringem Einkommen stärker. Also so gesehen hat das gute Lenkungswirkungen, aber eben gerade ne, diese Verteilungsfrage ist wichtig und Klimaschutz belastet häufig Menschen mit geringem Einkommen stärker als Menschen mit hohem Einkommen. Man muss aber auch ehrlich sagen, Klimawandel hat noch einen viel höheren negativen Effekt auf Menschen mit geringem Einkommen im Vergleich zu Menschen mit hohem Einkommen. Und auch aus der Perspektive, glaube ich, aus einer Verteilungsperspektive ist Klimaschutz so wichtig. Und aber wie gesagt, das Klimageld ist ein Beispiel, wie man genau das machen kann, wie du es beschrieben hast, dass man eben hier Menschen mit geringem Einkommen ein bisschen besser entlastet.
Okay, also quasi Pauschalen als zusätzliches Instrument, was dann eben Steuern und Preiserhöhungen abfedern soll. Ja, dann haben wir jetzt zum Schluss nochmal eine Frage, die ein bisschen auf die aktuelle Lage, auf die aktuelle Situation sich darauf bezieht. Und zwar stehen wir vor einer Energiekrise. Verschiedene Entlastungspakete wurden schon geschnürt. Und auch da konnte mal wieder gesehen werden, dass eben auch der Klimaschutz hier nicht so eine große Rolle spielt. Die Erhöhung des CO2-Preises wird ausgesetzt. Ich glaube, das hattest du ja gerade schon erwähnt. Und vor dem Hintergrund stellen wir uns so ein bisschen die Frage, ist es so, dass jetzt in diesen Zeiten, wo wir mit verschiedenen Krisen zu kämpfen haben, die Klimakrise, wenn man sie so nennen will, eine untergeordnete Rolle spielen muss? Also dass es jetzt gerade irgendwie ja weniger wichtig ist, hier dran zu bleiben? Oder ist es eigentlich genau andersrum, dass man sagen könnte, Klimakrise und Energiekrise müssen zusammengedacht werden?
Müssen beide zusammengedacht werden. Auch wenn man jetzt auf die jetzige Lage schaut, haben wir in Deutschland, in Europa in den letzten 15 Jahren zwei große Fehler gemacht. Der erste Fehler war, sich sehenden Auges in eine immer stärkere Abhängigkeit von Russland zu begeben und nach Nord Stream 1 auch nach Nord Stream 2 zu bauen, obwohl im ersten Krimkrieg oder Übernahme von Annexion von der Krim eigentlich hätten schon es besser wissen müssen. Aber der zweite Fehler, über den heute leider viel zu wenig gesprochen wird, ist, dass wir den Klimaschutz, den Umbau auf erneuerbare Energien komplett verschlafen haben in den letzten 15 Jahren. Und wenn wir heute schon bei 85-90% der Stromerzeugung mit aus Erneuerbaren wären, dann hätten wir bei Weitem nicht diese Krise und diesen massive Inflation und diesen massiven Verlust von Wohlstand und diese große soziale Schieflage. Deshalb muss die Lehre dieses Kriegs und dieser Energiekrise sein, dass wir viel schneller den Ausbau erneuerbaren Energien, viel schneller den Umstieg auf andere Technologien, viel schneller von fossilen Energieträgern loskommen müssen. Ich bin ein bisschen schockiert, dass das in der jetzigen Diskussion immer noch zu kurz kommt. Die Entlastungspakete, da geht es nur um das Hier und Jetzt und viel zu wenig oder gar nicht um die Frage, wie können wir in den nächsten 5 Jahren viel schneller von fossilen Energieträgern loskommen.
Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, gerade wenn die jetzige Situation unterstreicht, dass wir unbedingt auf erneuerbare Energien setzen müssen, dann aber auf der anderen Seite die LNG-Terminals, die dann in einem super kurzen Zeitraum aufgezogen werden, auch bürokratiearm durchgezogen werden, wo ich mich frage, warum wird da jetzt so dieser Effort betrieben und nicht die gleiche Bürokratiefreiheit in der Umsetzung der erneuerbaren Energien an den Tag gelegt? Also dieser Kontrast, der wird mir irgendwie nicht so ganz klar.
Absolut, gebe ich dir 100% recht. Und mein Versuch der Antwort ist Besitzstandswahrung. Also jeder will irgendwie kein Windrad in seiner Nähe haben, keine Oberleitungen haben. Also ich gebe dir komplett recht. Man realisiert in Krisen, wie schnell Dinge gehen können. Und dass man jetzt nicht genauso hier Bürokratie abbaut und vielleicht auch mal aussetzt und sagt so, wir müssen jetzt hier Gas geben, gebe ich dir voll und ganz recht.
Okay, dann sind wir hiermit auch schon am Ende der Folge angekommen und wollen uns nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier warst und mit uns gesprochen hast. Es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht.
Mir auch. Dankeschön, Vicky. Danke, Henrike.
Schön, dass du da warst. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. So. Eine sehr spannende Folge mit Marcel Fratscher ist jetzt zu Ende gegangen. Henny, sag doch mal ein bisschen, was du daraus gezogen hast.
Also ich muss sagen, die erste Sache, die echt neu für mich war, war die Tatsache, dass anscheinend Arbeit und Vermögen in Deutschland so unterschiedlich besteuert wird und auch so unterschiedlich im Vergleich zu anderen Ländern, weil... Also das waren ja echt große Zahlen, die er genannt hat, die wir in Deutschland noch an zusätzlichen Einnahmen hätten, wenn wir Vermögen genauso besteuern würden, wie dann zum Beispiel in anderen europäischen Ländern. Also das hat mich echt überrascht. Das war mir nicht klar in dem Ausmaß. Und der andere Punkt ist, dass ich auch überrascht war, dass er jetzt Steuern gar nicht so als das prominente Tool so promoted hat, sag ich mal. Also gerade auch im Hinblick zum Beispiel auf die Fleischsteuer, dass er da viel eher dazu tendiert, dann bei den Bäuerinnen und Bauern anzusetzen und so quasi dort an der Ursache den Klimaschutz zu implementieren, als dann über die Steuer so indirekt diesen Anreiz zu setzen. Ist ja logisch so auf den ersten Blick, aber ich hätte gedacht, dass es im Grunde viel einfacher ist, das einfach über eine Steuer erstmal umzusetzen.
Ja, voll. Also vielleicht zum ersten Punkt. Das ist auf jeden Fall krass. Deutschland hat, glaube ich, auch, wenn nicht die höchste Vermögensungleichheit in Europa, dann auf jeden Fall mit einer der höchsten. Und das ist einem irgendwie oft überhaupt nicht so bewusst. Und da fand ich es auch interessant, wie du meintest eben, dass es gerade auch so im Gegensatz steht zu den recht stark besteuerten Einkommen und dass er auch meinte, dass man eigentlich so auch Arbeitseinkommen stärker entlasten könnte, wenn man jetzt Vermögen zum Beispiel stärker besteuern würde und Einkommen eben dann weniger. Und das ist ja auch mal eine ganz interessante Perspektive. Ich glaube auch für vielleicht viele, die erstmal sehr abgeneigt sind gegenüber einer Vermögensteuer, wenn es dann immer so dieses Denken kommt, oh, mir wird so viel weggenommen, was ja meistens gar nicht so ist. Also bei den diskutierten Vorschlägen für die Vermögenssteuer ging es ja darum, irgendwie für Einkommen ab 2 Millionen zu besteuern. Und das haben, glaube ich, nicht die meisten in Deutschland. Genau, also das noch dazu ergänzen, fand ich spannend. Und zu dem anderen Punkt, ja, was du meintest, ja, auch total spannend, wie du meinst, einleuchtend, aber irgendwie wird das meistens nicht so primär diskutiert, dass es eher darum geht, Ursachen erstmal versuchen zu bekämpfen, um nicht im Nachhinein alles nochmal umändern zu müssen, sondern von Anfang an da anzugehen und irgendwie zu schauen, dass auch Verhalten in einer, ich sag mal, in Anführungszeichen richtige Richtung schon gelenkt wird.
War cooles Input, würde ich sagen.
Ja.
Dann kommen wir mit der neuen Folge schon zum Ende. Wir werden auf jeden Fall wieder aktiv sein auf den sozialen Medien, bei Instagram, LinkedIn und Twitter. Falls ihr es noch nicht tut, dann fangt auf jeden Fall an, uns zu folgen.
Genau, und wir freuen uns auch nach wie vor über Anregungen und Kritik, auch über alle verschiedenen Social-Media-Channel oder gerne an unsere E-Mail-Adresse hello@future-economies.de.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.